Der Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 7. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt ruhig mit auf. Johannesevangelium Kapitel 7. Wir haben ja letzten Sonntag dieses Kapitel schon angefangen. Und ich habe dann so mittendrin in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden aufgehört. Und ich setze da jetzt auch mittendrin wieder ein. Und zwar ab Vers 21. Johannes Kapitel 7, ab 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da sprachen etliche von Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, und sprach: Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelte. Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu denen unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach: Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen? Also es gab sehr viel Spekulation damals über Jesus. Aber nicht nur Spekulation, sondern auch Diskussion. Jesus war, ich habe das letzte Mal schon gesagt, sowas wie ein Tabuthema. Man konnte nur über ihn tuscheln. Ja, sie murmelten über Jesus. Jesus war irgendwie ein heißes Eisen. Warum? Warum war das so? Warum war er gerade bei der frommen Elite nicht gut gelitten? Ja, warum haben sie ihn sogar als Gefahr betrachtet? Weil Jesus mit seinen Wunderheilungen im Konflikt mit dem Gesetz stand. Es war gar nicht so lange her, dass er auch schon mal in Jerusalem war. Es war auch irgendein Fest der Juden. Da ist er zu so einem Teich gegangen. Das war so ein Wunderteich, sollte das sein. Kranke Leute lagen dort, weil sie hofften, sie wären gesund, wenn sie das Wasser rechtzeitig berühren, wenn sie sich irgendwie bewegt. Und da lag ein Mann, der war seit 38 Jahren querschnittsgelähmt. Jesus ging zu ihm, redete mit ihm und dann machte er ihn gesund. Leider am Sabbat. Das war das Problem. Er tat ein Werk, eine Arbeit am Sabbat. Und nicht nur das, er forderte dann sogar diesen Mann auf, auch das heilige Gesetz zu brechen. Ja, Jesus spricht zu ihm, steht im Kapitel 5: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf, ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, mit der Liegematte, eine Liegematte zu tragen. Also hier läuft jemand am Sabbat mit einer Liegematte rum, mit einer Isomatte rum. Vielleicht geht er als nächstes noch campen oder so. Was will der denn noch alles machen? Ja? Wer hat dir das erlaubt? Ja, Jesus. Das kann ja nicht sein. Also Jesus, du stehst mit deinem Handeln im Konflikt mit dem Gesetz Gottes. Wie kannst du dann behaupten, deine Lehre kommt von Gott? Dein Leben stimmt doch gar nicht, dein Handeln stimmt doch gar nicht mit dem Gesetz Gottes überein. Und Jesus sagt ihnen jetzt Folgendes: Leute, Irrtum, eure Auslegung des Gesetzes stimmt nicht mit der Botschaft des Gesetzes überein. Bei euch liegt das Problem. Ihr habt einen Fehler in eurem Denksystem. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Fehler im Denksystem. Und um diesen Fehler deutlich zu machen, kommt Jesus hier in der Auseinandersetzung nochmal auf dieses Werk zu sprechen, was er am Sabbat getan hat. Also diese Heilung. Er sagt, ich darf am Sabbat keinen Menschen heilen, weil dann würde ich ein Werk tun, was am Sabbat ja nicht erlaubt ist, du sollst ja nichts tun. Ich würde also das Gesetz brechen. Aber nach dieser Auslegung brecht ihr selber doch das Gesetz, denn wenn ihr beschneidet Kinder auch am Sabbat, also man musste Kinder am achten Tag beschneiden und wenn der achte Tag auf den Sabbat fiel, dann haben die Juden gesagt, na gut, dann beschneiden wir den heute. Wir haben also abgewogen so ein bisschen, was ist jetzt wichtiger? Und Jesus sagt, richtet nicht nach den Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also fällt ein Urteil, was der Bibel entspricht, was der biblischen Aussage gerecht wird, der biblischen Botschaft gerecht wird. Und was Jesus deutlich machen will, ist nicht, dass er sagt, ihr brecht das Gesetz und ich brech's auch. So ist das halt, das ist doch okay, ne? Da sind wir doch quitt, sondern umgedreht. Er sagt, den Menschen zu beschneiden am Sabbat ist kein Gesetzesbruch, aber den Menschen zu heilen auch nicht, sondern beides entspricht dem Sabbat. Es entspricht dem Wesen des Sabbats. Eine Beschneidung durchzuführen, weil wenn sie dann eben am achten Tag auf den Sabbat fiel, das war sozusagen noch eine besonders schöne Sache, eine Unterstreichung, eine Verstärkung des Sabbatgebotes oder der Botschaft des Sabbats. Ja, es passte richtig gut. Beides weist auf Gott hin, auf die Gemeinschaft mit Gott. Der Sabbat ist gegeben, damit der Mensch erkennt, ich finde nur in Gott meine Ruhe. Ich lasse jetzt mal alle Arbeiten, die ich die ganze Woche über tun muss, mal beiseite liegen, auch wenn sie noch mich drücken und wenn ich sie tun muss. Ich lasse es liegen, weil ich weiß, letztlich bin ich doch von Gottes Gnade abhängig. Ich brauche Ruhe und Heil von Gott. Ich brauche Gott. Und die Beschneidung hatte dasselbe Zeichen. Ja, es ging ja um die Beschneidung des Herzens. Sünde muss weg aus dem Leben. Ich soll sozusagen das sündige Wesen ablegen, damit ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und die Heilung, diese äußere Heilung, ist auch ein Zeichen dafür, dass der Mensch auch innerlich Heilung braucht. Alles deutet und weist irgendwie auf Gott, auf die Gemeinschaft mit Gott hin. Es passt so gut. Die Heilung und auch die Beschneidung waren Zeichen dafür, dass der Mensch innerlich Erneuerung braucht. Erneuerung. Wenn ihr euch fragt, wie das heute ist mit Sonntag, mit Sabbat, mit dem Sabbatgebot, wie sollen wir den Sonntag heiligen, was sollen wir da machen? Ja, das ist das Prinzip, wir brauchen Erneuerung, innerlich und äußerlich. Also der Sonntag ist dafür da, um geistliche Erneuerung zu bekommen, Gemeinschaft mit Gottes Volk zu haben, Gottesdienst zu besuchen und auch äußerliche Erneuerung, dass man Pause macht, ja, dass man sich erholt. Der Mensch braucht diese Pausen. Aber Jesus geht es hier nur am Rande um die wirkliche Bedeutung des Sabbats. Das ist eigentlich gar nicht sein Thema. Das ist an anderer Stelle ist es ein Thema. Hier ist es eigentlich nur ein Randthema. Jesus greift nicht einfach ihre falsche Sichtweise an, sondern er will ihren Fehler im Denksystem deutlich machen. Das ist sein eigentliches Anliegen. Ihr habt einen Fehler in eurem Denksystem. Nun, sowas gibt es heute immer noch, ja? Dass Menschen Fehler in ihrem Denksystem haben, auch wenn wir die Wissenschaft haben und so viel mehr Wissen und so viel mehr Erkenntnis haben, es gibt es immer noch. Und die Bibel hinterfragt das dann. Ja? Also zum Beispiel lautet ein wichtiges Dogma in unserer Zeit, es gibt keine Wahrheit. Ja? Und merkt ihr, also außer die Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt. Ja? Oder ein anderer Denkfehler ist zum Beispiel, du musst tolerant sein und wehe, wenn nicht. Ja, das ist also die Intoleranz der Toleranz. Oder der Mensch sagt, ich will frei sein, ich will Freiheit. Ich will nicht, dass irgendwelche anderen Menschen mich beeinträchtigen, mich stören und so weiter, meine Freiheit beeinträchtigen. Wie bekomme ich diese Freiheit? Staat, du musst dich darum kümmern. Du musst Gesetze erlassen, die mir meine Freiheit ermöglichen. Und der Staat erlässt immer mehr und mehr und mehr und mehr Gesetze. Und was machen die Gesetze? Sie engen natürlich die Freiheit des Menschen immer mehr ein. Oder ein anderes Thema ist, ja, wir wollen endlich die Benachteiligung der Frau abschaffen. Ja, wie machen wir das? Ja, wir schaffen einfach komplett die Geschlechter ab. Ja, das ist das, was Gender Mainstreaming will. Wir schaffen die Geschlechter ab. Was bewirkt man dadurch? Ja, man manifestiert die Benachteiligung der Frau oder der Schwächeren. Ja, also diese ganzen Diskussionen um Frauenquote könnte man ja vielleicht noch verstehen, aber dann wird gleichzeitig ein Gesetz erlassen, dass der Mensch sich jetzt pro Jahr einmal das Geschlecht selber wählen, selber bestimmen kann. Ja, also ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, dass wenn es dann heißt, ja, diesen Job kriegt nur eine Frau, dass der Mann dann sagt, ja, dann bin ich halt jetzt eine Frau. Ja, da lachen wir jetzt drüber, aber es ist jetzt gesetzlich möglich, das wird so kommen. Jesus sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also wir urteilen oberflächlich oder nach einem, was einfach einem ins Auge fällt oder mehr noch was einem im Herzen erfüllt, was unsere Begierden, unsere Wünsche, unsere Ängste sind, das bestimmt über unsere Urteile. Und so machen wir dann unsere Vorurteile ganz oft zu unseren Überzeugungen. Und unsere Überzeugungen, die müssen wir natürlich verteidigen, denn wer möchte schon falsch liegen? Wer möchte schon als der dastehen, der Dumme ist? Aber es war nicht nur das Problem, dass die Juden hier damals zu oberflächlich in ihrem Urteil waren oder vielleicht nicht tief genug dachten, zu wenig Erkenntnis hätten. Das klingt ja fast so, als ob man sagt, ja, wenn du an Jesus glauben willst, wenn du Christ sein willst, dann brauchst du, dann musst du eigentlich einen Doktor der Theologie haben, sonst kapierst du das alles sowieso nicht. Ich habe ja gerade das letzte Mal gesagt, das ist es eben nicht, dass ich erst Theologie studieren muss, um die Bibel zu verstehen, sondern was braucht es vor allem Dingen? Demut. Es braucht Demut, dass ich bereit bin, mich mal hinterfragen zu lassen. Und in den nächsten Versen oder hier in der Diskussion haben wir es ja dann gesehen, bei den Juden, da war null Demut, dafür aber viel vermeintliche Erkenntnis oder einfach eben nur Stolz. Da waren so ein paar Halbwahrheiten gemischt mit Fake News über Jesus im Umlauf. Die waren natürlich noch gewürzt mit ein paar Bibelstellen, werden wir dann später sehen. Also es war der fromme Anschein war auch da und die Leute bildeten sich daraus dann ihr Urteil über Jesus. Ja, und die Leute wussten, die oberen Leute, die Juden werden sie hier genannt, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollen ihn ja eigentlich aus dem Weg schaffen. Jetzt lassen sie ihn reden, also so richtig wissen die nicht, was jetzt hier los ist. Aber was sagen sie dann? Doch von diesem wissen wir, woher er kommt. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er kommt. Damals gab es also eine Sichtweise, dass der Messias, den alle erwarteten, plötzlich auftreten werde. Auf einmal ist er da und dann gibt es auch direkt die Befreiung, den Umschwung, da geht es direkt los. Und bis dahin wird er unbekannt bleiben. Es gab aber auch andere Sichtweisen, das wird man dann später hier im Kapitel erfahren, Vers 42, da steht dann, andere gingen natürlich davon aus, in der Bibel steht, er muss aus Bethlehem kommen, er muss aus der Familie von David, dem König David kommen und Jesus kommt aus Galiläa, das war bekannt, also es kann ja irgendwie nicht stimmen. Ne? Und so ist das ja bis heute, die Leute haben verschiedenste Meinungen über Jesus. Wenn du jemanden fragst, kennst du Jesus, dann wird dir fast jeder sagen, ja, kenne ich. Ja? Jeder hat irgendwie ein Bild von Jesus, oder? Selbst Leute anderer Religionen kennen Jesus. Er ist überall irgendwie, kennt ihn fast jeder auf der Welt. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Also Jesus lässt hier die Bombe platzen sozusagen. Er hätte ein bisschen anders angehen können. Er hätte den Leuten erstmal einen Einblick geben können über sein Leben, über seine Herkunft. Er hätte erzählen können von Bethlehem. Ich meine, die Geschichte ist sowieso so anrührend, da werden die bestimmt erstmal so ein bisschen, ne, ach Mann, was hatte der für eine harte Kindheit. Dann ist er nach Ägypten gegangen, ja, war auf der Flucht und so weiter. Dann kam er erst nach Galiläa. Und Jesus hätte dann nachweisen können, zu all diesen Stationen gibt es Bibelverse im Alten Testament im Zusammenhang mit dem Messias. Hätte das alles, hätte sozusagen Stück für Stück so diese Wahrheit schmackhaft machen können. Aber Jesus lässt hier direkt die Bombe platzen. Was auch immer ihr von meiner Herkunft zu wissen meint, ich komme von Gott. Das ist meine ursprüngliche Herkunft. Und dann setzt er gleich noch einen drauf. Ihr kennt mich nicht und ihr kennt Gott auch nicht. Ihr meint mich zu kennen und Gott sowieso, ja, aber ihr wisst nichts. Wenn Menschen Jesus begegnet sind, die hilfsbedürftig waren, die um Hilfe baten, da war Jesus hilfsbereit, persönlich, nahm sich Zeit, hat mit viel Liebe und Barmherzigkeit reagiert. Aber wenn es um solche Art Auseinandersetzung ging, ja, wo da so eine Front von Hochmut und Stolz und wir wissen sowieso alles war, da war Jesus knallhart. Da hat er nicht irgendwie versucht, die Wahrheit abzumildern. Ich habe heute nochmal den Text lesen lassen von Nikodemus, wie er nachts zu Jesus kam. Nikodemus, das war sozusagen der höchste Gelehrte der damaligen Zeit. Israelweit bekannt als der Doktor, Professor, sowieso Nikodemus. Der wusste alles. Und er war nicht nur der höchste Gelehrte der damaligen Zeit, das war auch einer der reichsten Juden der damaligen Zeit. Und der war irgendwie, hat er gemerkt, Jesus ist besonders, hat sich aber nachts heimlich zu Jesus geschlichen, weil es sollte auch nicht auffallen, dass er jetzt, die Persönlichkeit schlechthin, zu Jesus geht. Und jetzt geht er zu Jesus und will ihm irgendwie deutlich machen, ich denke nicht so wie die anderen über dich, so von oben herab, sondern Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gesandt ist. So begrüßt er ihn nachts. Meister, wir wissen. Und Jesus, noch bevor Nikodemus überhaupt eine Frage stellen konnte, was willst du denn jetzt? Gibt ihm direkt eine Antwort, sagt ihm direkt, keiner, der nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Der Nikodemus hat noch gar keine Frage gestellt. Keiner, der nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Der Nikodemus, das war für den sozusagen, wie jetzt? Was heißt das jetzt? Er hat es gar nicht verstanden. Was Jesus ihm aber sagen wollte war, weißt du was, du bist vielleicht der höchste Gelehrte der heutigen Zeit. Aber du weißt nichts. Du musst ganz von Neuem anfangen. Du musst bei Null anfangen. Was wirklich das Geistliche betrifft, da stehst du noch bei Null. Du musst von Neuem geboren werden. Und das sagt er den Leuten jetzt hier auch. Und wahrscheinlich hat es denen erstmal die Sprache verschlagen, aber mit Sicherheit geht ihm Folgendes durch den Kopf. Moment mal, wir kennen doch Gott, weil wir kennen doch das Gesetz. Hey, wir haben doch all die Seminare bei Nikodemus besucht und der kennt sich doch wirklich aus. Wir haben Ahnung. Was willst du uns eigentlich erzählen, Jesus? Ja, was zu beweisen war, oder? Ja, sie kennen das Gesetz eben nicht, vom Wortlaut her vielleicht, aber sie begreifen nicht, wie es wirklich auszulegen ist, worauf das Gesetz hinausläuft, eben auf den Messias, auf Jesus. Ja, das Gesetz war nicht das Wort Gottes, wo er sagt, ihr müsst das machen und dann seid ihr gerettet, sondern eher, ihr könnt es eben nicht machen. Erkennt es, dass ihr einen Retter braucht. Es war von Gott gegeben worden, dass wir unsere Sünde, unsere Unfähigkeit erkennen und dass wir erkennen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gnade Gottes, wir brauchen den Messias. Und in Christus findet dann diese Offenbarung Gottes ihren Höhepunkt. Ja, er hat das Gesetz gegeben, er hat durch die Propheten gesprochen. Jetzt kommt Christus, der Sohn Gottes selbst. Die Offenbarung Gottes findet ihren Höhepunkt. Und dann geschehen diese spektakulären Wunder. Ja? Speisung der 5000, Jesus stillt den Sturm, dass seine eigenen Jünger erschrecken. Aber sie erkennen ihn nicht, jedenfalls nicht wirklich. Und Jesus sagt, das Problem liegt noch tiefer als nur ein Fehler im Denksystem. Es ist nicht nur, dass ihr so da und dort einen Fehler habt, sondern die Grundlage eures Denkens ist falsch. Die Grundlage eures Denkens ist eben, der Mensch kann sich irgendwie aus eigener Kraft emporarbeiten. Ihr habt die Bibel nicht verstanden. Und Jesus bringt es aufeinander. Er sagt, ihr kennt Gott nicht. Und das ist nicht so wie heute, ja. Viele sagen, hey, Moment mal, ich glaube doch auch an Gott. Und dann frage ich, ja, hast du die Bibel schon mal gelesen? Ja, ausschnittweise im Religionsunterricht. Wie viel weißt du jetzt über Gott? Ja, welchen Gott kennst du? So war das nicht, sondern für die Juden damals war es selbstverständlich, an Gott zu glauben. Und nicht nur das, die haben die Bibel nicht nur gelesen, die haben die Bibel auswendig gelernt. Aber sie hatten falsche Grundannahmen. Das ist mein zweiter Punkt. Also nicht nur der Fehler im Denksystem, sondern falsche Grundannahmen. Und Jesus hinterfragt damit also nicht nur ihre Erkenntnisse, sondern ihre Erkenntnistheorie. Also ihm geht es nicht nur um das Weltbild, was sie haben, sondern er fragt, wie seid ihr denn zu diesem Weltbild gelangt? Ihm geht es nicht nur um deine Überzeugungen, sondern, hey, warum hast du diese Überzeugungen? Also du könntest zum Beispiel der Überzeugung sein, die Insel Rügen ist eine schreckliche Insel. Ja, wie bist du denn zu der Überzeugung gekommen? Ja, als ich einmal dort war, eine Woche lang, hat es die ganze Woche lang geregnet. Boah, schreckliche Insel. Ja? Du könntest auch der Überzeugung sein, das Christentum ist gefährlich. Ja, warum? Ja, im Namen des Christentums wurden viele Kriege, die Kreuzkriege geführt. Du könntest auch der Überzeugung sein, die biblischen Wundergeschichten, das sind natürlich Märchen. Warum? Ja, weil man kann sie im Experiment heute nicht nachweisen. Ich habe es zigfach probiert, übers Wasser zu laufen, es hat nicht funktioniert, also kann das Jesus auch nicht. Ja? So, das ist das eine, ist deine Überzeugung, und das andere ist der Weg, wie du dorthin gelangst, deine Erkenntnistheorie. Das Problem beim Sabbatgebot und auch bei ihrem Urteil über Jesus war die generell falschen Urteilskriterien der Juden, also ihre Grundannahmen. Sie hatten falsche Grundannahmen über den Messias. Nun ist es so, jeder Mensch hat Grundannahmen im Leben. Und deine Grundannahmen, das sind deine Glaubensgrundsätze, auf denen deine Weltanschauung beruht. Und jeder Mensch interpretiert dann alles, was er wahrnimmt, im Rahmen, im Raster seiner Weltanschauung. Jetzt mal ein bisschen Theorie. Wir haben ja heute viele Studenten hier. Ihr müsst auch Erkenntnistheorie lernen im Studium. Also jede Weltanschauung hat drei Grundelemente. Das erste ist die Metaphysik. Also was ist die Welt? Was über das Sein, über Gott und so. Das geht dann also schon über Fragen der Wissenschaft hinaus. Das zweite Element ist die Erkenntnistheorie eben. Woher weiß ich, was ich weiß? Und das dritte Element ist die Ethik. Ja? Also dein Denken über was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. So, das sind die drei Grundelemente jeder Weltanschauung. Und wichtig ist jetzt, auch wenn man das gar nicht reflektiert, wenn Menschen gar nicht wissen, dass sie das so haben, die haben die Begriffe vielleicht noch nie gehört, ich hatte die früher auch nie gehört, aber es ist so, diese Grundelemente, die sind ohne Herleitung. Das sind Glaubenspunkte. Auch der wissenschaftlichste Wissenschaftler hat diese Grundannahmen, diese Grundelemente seiner Weltsicht, und die kann er nicht belegen, nicht beweisen. Die sind nicht herleitbar. Das sind Glaubenspunkte. Also es gibt für einen normalen Physikprofessor nur das, was er sehen, messen und prüfen kann. Das ist Materialismus. So. Der gläubige Physikprofessor, der misst und prüft und sieht auch, aber er hat kein Problem mit Wundern, weil er weiß, dass Gott, der die Naturgesetze gegeben hat, natürlich auch gegen Naturgesetze eingreifen oder wirken kann. Das Wichtige hierbei ist jetzt Folgendes: Der eine glaubt, dass es Gott gibt, und der andere glaubt, dass es ihn nicht gibt. Keiner von beiden kann seins beweisen. Wissenschaftlich. Und manchmal ist es so, es braucht viel mehr Glauben, nicht an Gott zu glauben, anstatt an ihn zu glauben. Manche Dinge, die in der Welt passieren, die herzuleiten und zu erklären ohne Gott, braucht viel mehr Glauben, als zu sagen, es gibt Gott. Ja, zum Beispiel, woher kommt die Information? Wie ist unsere DNA entstanden? Das ist ja, unsere DNA, das ist ja pure Information. Woher kommt Information? Wir wissen das in allen Experimenten, in allem, was wir uns vorstellen können. Information kommt von Intelligenz, von Information, ja. Nur Intelligenz kann Information erzeugen. Wie ist die DNA entstanden? Ja, der eine sagt eben, ja, durch Zufall, und erhebt dann den Zufall zu Gott oder die Materie. Und der andere sagt, nee, Gott ist die Intelligenz, aus der es gekommen ist. Wenn deine Grundannahme ist, es gibt keinen Gott, meine These ist, dann bist du bereit, alles zu glauben. Egal, ob das logisch ist oder nicht. Ja, das ist dann vielleicht so ähnlich wie bei dem Mann, der zum Arzt kommt und sagt, ich bin tot. Und der Arzt sagt, nö. Du redest doch sogar mit mir, doch, ich bin tot. Nein, ja doch, ich bin tot. Okay, dann nimmt der Arzt das Skalpell, gib mal deinen Finger her, piekst rein, da läuft Blut raus. Da sagt er, hab ich's doch gewusst, auch Tote können bluten. Also, das ist, du kannst es nur in deinem Denkraster lösen. Wenn du an Wunder glaubst und sie erwartest, dann wirst du vielleicht manchmal ein Wunder sehen, dort wo gar keins ist. Kann sein. Wenn du aber nicht an Wunder glaubst, dann wirst du durch dein Vorurteil daran gehindert, ein Wunder wahrzunehmen, selbst wenn eins vor deinen Augen passiert. Du kannst es nur irgendwie wegerklären. Die Juden glaubten an Gott und sie erwarteten nach Gottes Verheißung den Messias, aber sie hatten falsche Grundannahmen über diesen Messias, Vorurteile über diesen Messias und über das Gesetz und letztlich eben auch über Gott. Und was Jesus ihnen sagt ist, ihr meint mich zu kennen, aber ihr kennt mich nicht wirklich. Und das wird dann nochmal deutlich bei der Reaktion der frommen Elite, die Jesus dann doch aus dem Weg räumen wollen. Ja, es gibt immer mehr, die dann doch von ihm begeistert sind, an ihn glauben. Er muss jetzt weg. Ja, Vers 33, da sagt dann Jesus so gut wie, oder ja, ich bin bald weg. Keine Angst, ich bin bald weg, ja. Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, dann gehe ich zu dem hin, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Also Jesus sagt hier, ich werde weggehen, aber der Tod, den ihr mir wünscht, wird nicht mein Ende sein. Ich werde sterben, er wird über das Kreuz gehen, das hat er sehr deutlich gesagt, aber das wird nicht das Ende sein. Ich werde dann wieder zurück zu meinem Vater gehen, der mich gesandt hat. Das ist das, was er hier sagt. Und die Juden denken, hä, was will er jetzt sagen? Will er abhauen? Will er irgendwie ganz weit weggehen, also sozusagen ins Ausland, zu den Griechen, da, wo wir keinen Zugriff mehr auf ihn haben? Also sie verstehen die Worte Jesu nicht. Wie auch, sie sind in ihrem Erkenntnisrahmen für sie nicht zu deuten oder sagen wir mal, nur falsch zu verstehen. Und das passiert natürlich hier nicht zum ersten Mal im Johannesevangelium, das passiert ständig. Das ist ein Muster im Johannesevangelium. Ja? Jesus redet von irgendwas Geistlichem und die Leute verstehen Bahnhof. Nikodemus, der größte Gelehrte der damaligen Zeit, ja, Wiedergeburt, was meinst du damit, ja, soll ein Mensch wieder in den Bauch seiner Mutter zurück? Oder die Frau am Brunnen, Kapitel 4 dann, Jesus sagt, wenn du das Wasser trinkst, was ich dir gebe, dann wirst du nie wieder dürsten. Und sie sagt, hey cool, irgend so ein Zauberwasser, gib mir das, dann muss ich nicht mehr Wasser schöpfen gehen. Oder in derselben Situation, die Jünger waren ja da, was zu essen holen, dann bringen sie das Essen, sagen sie, hier komm, Herr Jesus, jetzt iss bitte, hier, wir haben was zu essen besorgt. Er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und sie, hä, hat denn jetzt jemand anders was zu essen gebracht? Und dann steht dort, nein, Jesus redete von seinem Tod. Also immer wieder, ja, das ist ein Muster, das drängt sich einem richtig auf. Warum ist das so? Ganz einfach deshalb, Jesus will dein Denksystem aufbrechen. Er will, dass wir erkennen, dass unser menschliches Erkennen nicht ausreicht. Er will unsere Weltanschauung ins Wanken bringen. Er will unsere falschen Grundannahmen offenlegen. Das ist sein Ziel. Aber das ist nur der erste Schritt. Er will uns dann wahre Erkenntnis schenken. Das ist mein dritter Punkt, wahre Erkenntnis. Wahre Erkenntnis. Erkenntnis ist ja so ein Stichwort, so ein Schlagwort. Ja? In der Moderne, da war man davon überzeugt, wir werden immer mehr in unserer Erkenntnis wachsen. Weil unser Wissen immer zunimmt. Wir erforschen immer mehr, wir entwickeln immer mehr und irgendwann werden wir alles wissen. Oder sagen wir mal, wenigstens alle Antworten auf die Probleme kennen. Also mindestens, dass wir alle Probleme lösen können. Irgendwann wird es so kommen, dass wir alle Probleme lösen können. Davon war man in der Moderne überzeugt. Jetzt haben wir Strom, jetzt haben wir Technik, jetzt haben wir und so weiter. Es wird alles gut. In der Postmoderne, das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, da hat man diesen Glauben aufgegeben. Spätestens zwei Weltkriege, die gerade durch dieses mehr Wissen, mehr Forschung, mehr Technik so verheerend waren. Also es kam nicht die Weltrettung, sondern eigentlich der Weltuntergang zweimal. Wurde dann dieser Glauben ein wenig gedämpft für mehrere Jahrzehnte, vielleicht sogar für ein halbes Jahrhundert. Ich glaube, heute kommt das wieder so hoch. Ich weiß nicht warum, aber heute kommt wieder dieses Denken hoch, wir schaffen das. Ja? Wir kriegen das hin. Dieses Vertrauen in den Menschen und seine Fähigkeit. Aber es gibt natürlich noch einen Unterschied. Der Mensch will heute nicht mehr die Wahrheit finden, so wie in der Moderne. Wir werden alle Antworten finden, dann werden wir irgendwann die Formel haben. Heute will er nicht mehr die Wahrheit finden. Heute sagt er, wir konstruieren die Wahrheit, so wie es eben uns passt. Die Moderne hat versucht, das wahre System zu finden, um so alle Antworten zu finden, alle Probleme zu lösen, aber es gab immer irgendwelche Systemfehler. Und die Postmoderne hat festgestellt, nicht die Fehler sind das Problem, sondern das System. Es gibt kein System. Und wenn es kein System gibt, keine Wahrheit, dann gibt es auch keine Fehler. Dann ist alles erlaubt. Die Bibel sagt, es gibt eine Wahrheit. Aber sie sagt auch, die Erkenntnis der Wahrheit, vor allem der Wahrheit über Gott, kann dir nur Gott selber schenken. Erkenntnis ist auch ein Schlüsselwort in der ganzen Bibel. Das Wort erkennen ist von vorne bis hinten ein wichtiges Wort in der Bibel. Und es sagt viel mehr aus als, ich kenne jemand, so vom Hörensagen. Oder ich habe eine Sache jetzt ein bisschen mehr verstanden. Wenn Jesus sagt, ihr kennt Gott nicht und ich kenne ihn, dann meint er eben mehr, dass man davon ausgeht, es existiert Gott oder dass man vielleicht auch in der Theorie einiges über ihn weiß. Vielleicht sogar mehr oder er meint auch mehr, als dass man besondere Erlebnisse mit Gott hatte. Wow, wie die Menschen hier, die dann gesagt haben, die Zeichen, die er getan hat, wird jemand mehr Zeichen tun? Also es geht ihm um mehr. Gott erkennen bedeutet, Gott mit den Augen des Herzens zu sehen. Gott erkennen bedeutet, dass man eine Verbindung, eine geistliche Verbindung mit Gott hat, dass man wirklich mit ihm zutiefst verbunden ist. Und diese tiefe Herzensverbindung, die entsteht dadurch, dass Gott mit seinem Wort zu deinem Herzen spricht, dich sozusagen innerlich anrührt. Also diese Erkenntnis kannst du nicht bekommen, indem du immer mehr Wissen ansammelst, welches du dann auf der Grundlage deiner, in Klammern, falschen Grundannahmen deutest, sondern diese Wahrheit, die muss dir Gott schenken. Wir hatten das letzte Mal. Du kannst nicht von einem Punkt außerhalb der Wahrheit Wahrheit finden oder über Wahrheit richten. Die Wahrheit wirst du nur erkennen, wenn du von der Wahrheit selbst überführt wirst. Und darum sagt dann Jesus am Höhepunkt des Festes, ja, Vers 37, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, da stand er auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir werden das nächste Mal noch genauer auf diese Verse eingehen. Was am Kurzform hier sagt ist, wer dürstet, wer diesen Hunger nach Erkenntnis, diesen Durst nach Leben, diesen Durst nach Gott hat, nach Wahrheit, der komme zu mir und höre meine Worte und wird durch meine Worte und durch meinen Geist, wird er wirklich Erkenntnis finden, wird er satt werden. Jesus spricht von seinen Worten und von dem Geist Gottes, der durch diese Worte wirkt. Und tatsächlich ist es so bis heute. Auch heute noch werden Menschen, die Gott als Fantasie abtaten oder als, sagen wir mal, nicht so wichtig, ganz weit weg, auf einmal von dem Wort Gottes getroffen. Auch in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die sind so zum Glauben gekommen. Die haben von Gott überhaupt nichts gewusst und haben auch nicht an ihn geglaubt, haben ein Wort gehört, was auf einmal in ihr Herz eindrang. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von dem Wilhelm Bunz kennt, dem sogenannten Bibelraucher. Das war auch so einer. Ja, der war im Gefängnis, sein Leben ist eigentlich voll krachen gegangen. Der war im Gefängnis, war auch jemand totgefahren hatte und Drogen und so weiter. Und dann ist er dort zum Pastor gegangen und hat sich eine Bibel geholt. Und der Pastor dachte schon, hey, cool, jetzt hier einer, der mal wirklich zur Besinnung kommen will und hat sich eine extra große Bibel sogar geholt. Aber warum? Weil bei der großen Bibel sind die Seiten schön dünn und dann konnte er die Seiten in vier Teile teilen und dann Zigaretten sich drehen. Aber er hat nicht bloß die Bibel geraucht, sondern er hat dann immer, er hat mit der ersten Seite angefangen, hat dann die Seite, bevor er sie geraucht hat, vorne und hinten gelesen. Dann hat er sich geteilt, dann hat er sie geraucht. Und so hat er das ganze Alte Testament über 6 Jahre lang durchgeraucht. Und nichts ist passiert. Er hat wirklich jede Seite gelesen. Nichts ist passiert. Dann hat das Neue Testament angefangen, aber dort kam er dann irgendwann zu Matthäus 5, Vers 13 und dort stand, ihr seid das Salz der Erde und dann nochmal, ihr seid das Licht der Welt. Und das war der Punkt, wo er auf einmal so stockte. Er hat schon verstanden, ja, wir sollen irgendwie was Gutes bewirken in der Welt. Aber er hat gemerkt, ich bin nicht Salz, ich bin nicht Licht. In mir, ich bin eigentlich nur voller Gift, total verbittert. Aber noch etwas musste geschehen, das hat er dann auch gemerkt. Damit wir Gott von Herzen erkennen können, muss unser Herz gereinigt werden. Das, was quasi zwischen Gott und uns steht, warum wir Gott nicht erkennen können, das muss aus dem Weg geräumt werden. Und das ist eben unsere Sünde. Unser Egoismus, dass wir uns nur um uns drehen. Das ist der wahre und tiefste Grund für unsere falschen Grundannahmen. Die Sünde, macht die Bibel deutlich, die verdreht alles. Die macht aus was Guten was Schlechtes und aus was Schlechten was Gutes. Das ist der Grund, warum wir falsche Grundannahmen haben und letztlich nie wirklich Gott aus uns selbst heraus erkennen können. Und das ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz musste, damit er dort für uns Vergebung erwirken konnte. Darum war seine Mission eben so ganz anders, als die Leute das erwartet hatten. Als die Juden sich das damals vorgestellt hatten. Und darum passte Jesus nicht in ihr Denkraster. Ein Messias ist doch ein großer König, der mit viel Gewalt und Macht hier Tabula Rasa macht und so weiter. Aber da kam er und er wurde klein und ging ans Kreuz. Und das passt heute vielen auch noch nicht ins Denkraster. Darum verstehen sie Jesus nicht. Wenn deine Grundannahme ist, Gott wird schon zufrieden sein und Gott nimmt es nicht so genau und ich bin nicht perfekt, aber hey, so schlimm bin ich auch nicht. Wenn das deine Grundannahme ist, dann wirst du nie wirklich Gott erkennen. Die Sünde, deine Sünde, die wiegt viel schwerer, als du dir das vorstellen kannst. Sie verbaut dir nicht nur den Weg zur wahren Gotteserkenntnis. Das könntest du ja sagen, ist mir egal, Hauptsache ich habe gelebt, Hauptsache ich habe meinen Spaß. Was will ich hier, Erkenntnis haben über Gott oder so? Ich habe ganz andere Probleme, könntest du ja sagen. Aber sie verbaut dir nicht nur den Weg zur wahren Gotteserkenntnis, sie verbaut dir den Weg in den Himmel. Und sie führt dich ins ewige Gericht. Aber jetzt kommt die herrliche Botschaft, die frohe Botschaft. Gott liebt dich viel mehr, als du dir das vorstellen kannst. Er kommt vom Himmel herab und er nahm dieses Gericht über die Sünde auf sich am Kreuz. Ein Gott, der freiwillig Mensch wird. Ein Gott, der selber das Gericht, das gerechte Gericht trägt, aus Liebe zu den Menschen. Das sprengt unser Denksystem. Aber es bricht hoffentlich auch unseren Stolz und es trifft unser Herz. Und hoffentlich auch immer wieder neu, wenn wir sagen, ja, ich kenne ja diese Botschaft, dass es uns immer wieder neu im Herzen trifft. Das wünsche ich uns. Amen.